So, weiter geht's mit der Wahrheit, die uns frei macht. Wir haben erstmal uns orientiert und uns umgeschaut und gesehen, wo immer wir hingucken, überall ist die Wahrheit. Da ist der Vater, da ist der Sohn, da ist der Heilige Geist, da ist die Schrift, überall ist die Wahrheit. Und ich möchte jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt kommen. Jetzt wird's schon ein bisschen persönlicher. Wie ist denn unsere Haltung zur Wahrheit, unsere innere Einstellung, unsere Sicht von Wahrheit? Die ist extrem wichtig und wir müssen verstehen, auch wenn wir jetzt Kinder Gottes sind, die Bibel sagt, bevor du zu Jesus gekommen bist, du warst ein Kind des Teufels, du hast seine Natur gehabt und seine Natur ist Lüge. Und deswegen, ob mit Worten oder mit Taten, war zu lügen als Lebensstil normal für uns. Und dann obendrein haben wir es alle erlebt, mehr oder weniger können wir uns daran erinnern, dass wir von Autoritätspersonen, sei es von unseren Eltern, Lehrer oder anderen Menschen, Kindergartentante, Sonntagsschultante oder was auch immer, korrigiert worden sind, ermahnt worden sind, zurechtgewiesen worden sind mit negativen Emotionen von Ärger, von Zorn, von Verachtung oder wie auch immer. So, da hat sich bei uns etwas gebildet, so eine Festung. Korrektur ist immer verbunden mit Ablehnung. Und wer möchte schon abgelehnt werden? Also haben wir gesagt, okay, ich will keine Ablehnung mehr haben, also halte ich Korrektur von mir fern. Wir bauen Mauern auf und wir schützen uns und wir haben so unsere Strategien entwickelt, um uns zu verteidigen und um sicherzustellen, dass wir solche Situationen nicht wieder erleben. Überlegen wir nur, wie wir reagieren oder reagiert haben in den letzten Monaten oder letzten wenigen Jahren, wenn jemand versucht hat, uns zu korrigieren. Wie haben wir reagiert? Eine beliebte Methode ist der Gegenangriff. Also nichts anderes ist als Ablenkung. Jemand korrigiert uns. Und wir sagen, das musst du mir gerade sagen, wo du doch da und da und da und da Probleme hast. Ja, was dann eine ganz gemeine, fiese, hinterhältige, unwahrhaftige Methode ist, weil er kam ja zu uns, um über Probleme bei uns zu sprechen. Und jetzt drehen wir den Spieß um und sagen, du hast aber da und da und da und da Probleme, um abzulenken, dass wir Probleme haben. Das ist totale Unwahrhaftigkeit. Ja? Und wir disqualifizieren Menschen oder wir sagen, du hast es mir nicht genug in Liebe gesagt und deswegen höre ich dir nicht zu. Hallo, was hat die Verpackung mit dem Inhalt zu tun? Vielleicht gefällt dir die Verpackung nicht, aber bedeutet das, dass du ein Recht hast, den Inhalt zu verwerfen? Vielleicht ist der Inhalt doch zutreffend und wichtig und richtig. So, lass uns schauen, was für eine Haltung wir haben gegenüber Korrektur. Und es ist nun mal leider so im christlichen Leben, dass ein Großteil an Korrektur durch unvollkommene Menschen zu dir kommt. Klar, es gibt auch die Korrektur vom Herrn durch das Wort, durch den Heiligen Geist direkt. Aber es gibt auch Situationen, wo wir unser Herz so verhärten, dass der Herr durch das direkte Wort im Gebet uns nicht mehr erreichen kann. Und dann kommt Plan B, er schickt den Bruder oder die Schwester. Und die sind nun mal leider genauso wie du unvollkommen. Und wir alle sagen, ja, wenn der Herr mich korrigiert, klar, ich bin total offen und total willig. Aber wie ist es, wenn es durch Menschen kommt, die noch selber im Prozess sind, die noch nicht da sind, wo sie sein möchten und wo sie sein sollen. So lass uns sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wie unsere Haltung gegenüber der Wahrheit ist, weil wir brauchen Wahrheit. Und nur, dass Wahrheit manchmal unangenehm ist, das bedeutet nicht, dass sie schlecht ist oder dass sie böse ist oder dass sie gefährlich ist oder dass man sie von sich halten muss. Es gibt eine Menge Dinge im Leben, die sind unangenehm und die sind total notwendig. Ja? Zahnarztbesuch. Ja? Gibt es jemanden, der sagt, boah, nichts ist mein größeres Vergnügen, als zum Zahnarzt zu gehen? Nein, ich glaube kaum. Ja? Das ist mit unangenehmen Erfahrungen verbunden und wir machen das nicht gerne, aber es ist notwendig. Und wenn der Zahnarzt sein Werk getan hat, auch wenn er gebohrt hat und es ein bisschen wehtat, am Ende, was machst du jedenfalls? Ich mache das, ich gebe ihm die Hand und ich sage Danke. Wie, der hat dir wehgetan und du sagst Danke? Ganz genau. Ganz genau. Weil der mich lieb hat und weil der möchte, dass ich auch noch in 20 Jahren mit einigermaßen brauchbaren Zähnen durch die Gegend laufe. Und nicht hier vorne stehe und irgendwie. Ja? So etwas kann wehtun, etwas kann unangenehm sein und kann trotzdem gut sein. Ja? Wie den Kindern habe ich immer gesagt, Medizin muss nicht schmecken. Die muss nur wirken. Ja? Dummerweise erinnert mich meine Frau jetzt immer an meine alten Sprüche, weil ich bestimmte Medizin nicht so mag und das Argument habe, das schmeckt furchtbar. Und dann kommt die Retourkutsche und jetzt ernte ich, was ich gesät habe. Aber es ist ja wirklich so. So, die Tatsache, dass Wahrheit unangenehm ist, und ich denke, das könnt ihr alle bestätigen, wa? Stell dir vor, nach dem Gottesdienst, die Leiterschaft kommt zu dir und sagt, du pass mal auf, wir müssen da mal über eine Sache mit dir reden. Wir machen mal einen Termin, wir müssen mal ein ernstes Gespräch führen. Keiner von uns sagt, boah, Halleluja, ich werde ermahnt, stark, hoffentlich dauert es ganz lange. Nee, wir alle sagen, oi, was ist denn das jetzt? Ja, und haben ein komisches Gefühl, wie früher, wenn wir zum Schuldirektor gerufen wurden. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen... Ich hatte Termine mit dem Schuldirektor und dann stehe ich vor der Tür und mir schmahnte nichts Gutes. Ja? Das ist ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Ja? Das lieben wir nicht. Ja? Aber wichtig ist jetzt, wir gehen als Christen nicht nach Gefühlen, wir gehen nach Tatsachen. Und wir lassen uns nicht von Gefühlen bestimmen und leiten. Dass wir unangenehme Gefühle haben, schön und gut, aber wir lassen uns nicht davon leiten. Wir lassen uns nicht davon bestimmen. Ja, sondern wir haben eine Entscheidung getroffen, wir werden von Fakten, von der Wahrheit bestimmt. Und Jesus sagt, ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. So sei nun eifrig und tue Buße. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Also sagt Jesus, ein Teil, wie ich meine Liebe zeige, nicht die ganze Liebe, aber ein Teil, wie ich meine Liebe zeige, ist Überführung und Züchtigung. Glauben wir das? Ist das so? Wenn wir das glauben, dann werden wir auch beten. Hey, bin ich, überführe mich, züchtige mich. Zeige mir deine Liebe, überführe mich, züchtige. Wann hast du das letzte Mal das gebetet? Ja, weil wir eine andere Form von Liebe lieber hätten. Die uns in Rosen bettet, die uns in Ruhe lässt, die uns nicht herausfordert, die uns nicht Dinge sagt, die nicht passen, die nicht in Ordnung sind. Wir möchten eine andere Art von Liebe, aber die Liebe Gottes nach der Schrift ist immer kombiniert mit Wahrheit. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Eine Liebe ohne Wahrheit ist nicht die Liebe Gottes. Und leider heute in manchen christlichen Kreisen wird Gott als Papa dargestellt, was gut ist. Der Heilige Geist ist da und er motiviert uns, Abba, lieber Papa, zu sagen. Aber Papa ohne Respekt und ohne Ehrfurcht, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Bei aller Freundschaft, bei allem Kuscheln in den Armen von Vater, er ist immer noch Gott, er ist immer noch über uns, er ist immer noch der, der uns erzieht und der uns prägt und der uns verändern will, der uns bestimmte Dinge abgewöhnen will und bestimmte Dinge beibringen will. Es ist nicht auf Augenhöhe, es ist nicht in Gleichberechtigung. Er ist Vater und er hat Ziele mit uns. Und sein Ziel ist, dass Jesus in uns hervorkommt. Das Wesen Jesu, Liebe, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung, all diese Dinge sollen hervorkommen. Das ist die Frucht des Geistes, das soll in unserem Leben hervorkommen. Und das kommt nicht ohne Korrektur. Das kommt nicht ohne Korrektur. So Jesus sagt, das ist Teil seiner Liebe, Überführung und Züchtigen. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn du dieses Wort Züchtigen hörst. Das mindestens für welche, die ein bisschen ältere Generation sind. Züchtigung ist ein sehr heftiges Wort und man denkt an Zuchthaus und man denkt hat ein Bild von einem Vater, der wütend und ärgerlich mit aller Kraft irgendwie dreinschlägt. Das ist nicht, wovon die Bibel redet. Dieses Wort züchtigen bedeutet trainieren, disziplinieren, erziehen. Das ist das Wort. Es hat nichts mit Gewalttätigkeit zu tun. Gott ist nicht gewalttätig. Aber er trainiert uns, er erzieht uns, er diszipliniert uns. Das ist das gleiche Wort, das dort benutzt wird, was wir auch finden im Titus Kapitel 2. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, heißt es in einer Übersetzung. Das ist dasselbe Wort. Sie trainiert uns, sie diszipliniert uns, sie züchtigt uns, damit wir das ungöttliche Wesen verleugnen. So, es hat etwas mit Korrektur, mit Lehren, mit Trainieren zu tun. Und wenn der Heilige Geist dann nicht uns die Augen aufgetan hat über unsere negative Grundeinstellung gegenüber der Wahrheit, dann kann es sehr gut sein, dass wir jahrelang Christ sind und wir leben immer noch in dieser Abwehrhaltung und wir haben immer noch die Idee, so wenig Aufsicht, so wenig Korrektur, so wenig Überführung und so wenig in mein Leben hineingesprochen wird, umso besser geht's mir. Und das ist verkehrt. Das ist nicht die richtige Haltung und die richtige Denkweise, weil wir blockieren uns in unserem Wachstum. Die Haltung, die du hast, die wir haben gegenüber der Wahrheit, entscheidet darüber, ob wir geistlich wachsen, ob wir uns entwickeln, ob wir vorwärts kommen oder nicht. Ich habe als Pastor viele Jahre gearbeitet und ich habe mich oftmals gefragt, was ist der Grund, warum in der gleichen Gemeinde, mit der gleichen Atmosphäre, mit den gleichen Predigten, da zwei sitzen nebeneinander und der eine wächst und wächst und wächst und verändert sich und in ein paar Jahren erlöst die Probleme, die durch seine Sünde entstanden sind, wird stabil, wird belastbar, wird ein treuer Mitarbeiter, wird einer, der ein Segen ist für andere und der daneben sitzt, dieselbe Zeit verbringt. Er dreht sich um seine Probleme und wenn überhaupt, dann werden seine Probleme nur mehr, aber nicht weniger. Woran liegt das? Was ist der Grund? Das hat mich beschäftigt. Und ich habe eine Antwort gefunden in der Bibel. 2. Timotheus, Kapitel 3. Und da sehen wir, warum Menschen in der Gemeinde sind, die nicht wachsen und die sind voller Schwierigkeiten und sie machen Schwierigkeiten. Wer in sich Schwierigkeiten hat, wird Schwierigkeiten um sich herum veranstalten. 2. Timotheus, Kapitel 3, die ersten Verse, und ich lese einmal. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, so das ist eine Prophetie, schwere Zeiten eintreten werden. Schwierige Zeiten. Dieses Wort schwere Zeiten ist eigentlich ein Wort, das man sonst für Menschen benutzt, die schwierig sind. Also es wird schwere Zeiten in der Gemeinde geben durch schwierige Menschen. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, also ohne Selbstbeherrschung, ja, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. An dieser Formulierung hier, das Vergnügen mehr lieben als Gott, spätestens da merkst du, der redet gar nicht von den Menschen in der bösen Welt. Der redet von Gläubigen. Ja? Man kann nicht von Ungläubigen sagen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Die lieben Gott überhaupt nicht. Ja? Sondern das sind Gläubige und die haben diesen Lebensstil, der total fleischlich ist, total weltlich ist. Ihr praktischer Lebensstil unterscheidet sich in nichts von ihrem ungläubigen Nachbar. Und das ist nicht der Wille Gottes. Gottes Wille sagt, wir sollen leuchten wie Sterne am Himmel. Das Wort Gottes sagt, es wird einen Unterschied geben Man wird wieder sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen. Da ist ein Unterschied in der Art, wie sie sich benehmen, wie sie leben, wie sie Familie haben, wie sie ihre Kinder erziehen, wie sie einfach ihr Leben führen. Da ist ein Unterschied. Und wenn da kein Unterschied ist, dann ist da etwas ganz mächtig verkehrt. Sie haben den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Sie haben den äußeren Schein. Die haben vielleicht eine Bibel unterm Arm, Sonntagmorgen ab in die Gemeinde, ja? Sticker auf dem Auto. Ja? Aber das ist nur äußerlich. In Wirklichkeit ist da keine Kraft da. Sie verleugnen die Kraft Gottes sogar, die sie verändern könnte. Sie sagen, alter Spruch von früher, gibt es jetzt nicht mehr so, aber die Mentalität ist immer noch da. Christen sind nicht besser, Christen haben es nur besser. Das klingt so demütig, das klingt so bescheiden und ist eine totale Lüge und ist nicht, was die Bibel sagt. Christen sollen erkennbar sein an ihrem Lebensstil, an ihrer Wahrhaftigkeit, an ihrer Demut, an ihrer Christusähnlichkeit. Das ist, warum die ersten Gläubigen Christen genannt wurden, weil das kommt von Christus. Kleine Christusse hat man die genannt, weil man in ihnen so viel Ähnlichkeit mit Christus gesehen hat, so hat man sie Christ genannt. So kam der Name Christen zustande. Ja, so, das soll ein Unterschied sein. Und diese Leute hier, sie sagen, nein, wir haben Vergebung. Und im Himmel wird alles gut sein. Aber hier auf der Erde leben wir genauso wie alle anderen Menschen. Und eine Kraft, die uns von diesen Sünden der Selbstsucht, der Geldgier, des Hochmutes und des Ungehorsams frei machen könnte, das gibt es nicht. Wir haben Vergebung und das ist uns genug. Und damit ist gut. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Christ, als Christ haben wir Zugang zu einer Kraft, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns verändert, die unseren Charakter, unsere Haltung, unseren Lebensstil verändert. Und wenn diese Kraft nicht wirksam ist, dann liegt es nicht daran, dass Gott gesagt hat, den lasse ich so, wie er ist, sondern liegt das an uns, dass wir diese Kraft blockieren. Und hier sehen wir, was mit diesen Menschen ist. Lesen wir ein bisschen weiter. Dann lesen wir hier in Vers 6 am Ende, dass sie mit Sünden beladen sind, dass sie von mancherlei Lüsten umgetrieben werden. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, zu herrschen über weltliche oder ungute oder ungöttliche Begierden. Das ist das Evangelium. Es ist nicht nur Sündenvergebung, es ist die Kraft, einfach Nein zu sagen zu diesen Dingen und zu überwinden, im Geist zu leben. Paulus sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Diese Leute kennen nicht das Evangelium, die kennen nur die Liebe Gottes und Gott hat mich lieb und fertig. Ja? Aber nicht Gott hat dich lieb und fertig, sondern Gott hat dich lieb und er nimmt dich an, wie du bist. Und er lässt dich nicht so, wie du bist. Das ist die große Gnade für deine Mitmenschen. Er lässt dich nicht so, wie du bist. Er verändert dich. Er hat ein Ziel. Und er trainiert und er arbeitet. Und er wirkt an dir, um dich zu verändern. So, wenn diese Leute von Lüsten umgetrieben werden, dann wissen wir, sie kennen überhaupt nicht das Evangelium. Ja? Sie haben vielleicht nur einen Teil gehört. Ja? Gott hat mich lieb. Ja? So wie ein junger Mann in einer Gemeinde, ein Freund von mir, auch ein Diener des Herrn, er kommt mit ihm ins Gespräch und er fragt ihn, ja, und wann wirst du aufhören zu rauchen? Eine gute Frage, nicht wahr? Eine Frage an einen Christen, sehr praktisch, sehr präzise. Wann wirst du aufhören zu rauchen? Und er sagt, wieso? Warum sollte ich? Gott hat mich auch so lieb. Hier ist jemand, der das Evangelium noch gar nicht gehört hat. Hier ist jemand, der noch gar nicht wirklich bekehrt ist. Und wenn er schon nicht das Evangelium glaubt, der könnte seinem Hausarzt glauben. Der sagt, sie müssen aufhören mit Rauchen. Was sie da tun, ist, sie versündigen sich an ihrem Körper. Das würde der ungläubige Hausarzt sagen. Und dann kommen Christen, zeig mir in der Bibel, wo steht, dass man nicht rauchen darf. Ich sage, hallo, schalt mal hier oben Licht an und fang mal an, hier deinen Verstand zu gebrauchen. Ja? Was denkst du, warum diese schrecklichen Bilder auf den Schachteln drauf sind? Ja, die hasse ich, hat mir neulich ein Christ gesagt. Diese Bilder hasse ich. Ich sage, siehst du, das ist deine Einstellung. Du hast die Wahrheit. Das ist dein Problem. Das ist, warum du überhaupt weiter rauchst. Du hast die Wahrheit. Du willst nicht mit den Konsequenzen deines Tuns konfrontiert werden. Das ist dein Problem. Du willst nicht die Sache zu Ende denken. Was tue ich hier? Du willst nur an deine Lust denken. Aber nicht, was tue ich damit mit meinem Körper? Was sagt mein Hausarzt? Was sagt Gott darüber? Was sagt überhaupt der Heilige Geist, der in mir wohnt? Mein Körper ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Habe ich den jemals um Erlaubnis gefragt? Wer im Widerstand ist gegen die Wahrheit, stellt solche Fragen nicht. Er will tun, was er tun möchte, und er möchte von niemandem hinterfragt werden. Er möchte nicht Rechenschaft geben. Das ist das Problem des Menschen. Er will nicht Rechenschaft geben. Er will nicht anerkennen, da ist ein Gott, vor dem müssen wir einmal Rede und Antwort stehen. Aber diese Wahrheit hilft uns, wenn wir daran denken, eines Tages müssen wir für unser Leben Rechenschaft geben. Das hilft uns, hier anders zu leben. Das hilft uns. Und wir wollen nicht verdrängen, wir wollen nicht unangenehme Dinge verdrängen, sondern wollen die Wahrheit uns zunutze machen. So, diese Leute werden umhergetrieben von Lüsten. Da ist keine Gnade da zu herrschen, wie das die Bibel sagt. Wenn wir die Fülle der Gnade empfangen, dann herrschen wir im Leben. Und wer raucht, wird beherrscht. Wer Pornos sich auf regelmäßige Art und Weise anschaut, wird beherrscht. Wer regelmäßig sich selbst befriedigt, er wird beherrscht. Und wer zwanghaft isst und dann wieder erbricht, wird beherrscht. Ist nicht frei, sondern er wird beherrscht. Und das Evangelium ist die Antwort für diese alle Probleme und für viele, viele andere Probleme des Lebens auch. Aber was ist mit diesen Leuten? Warum funktioniert das bei denen nicht? Vers 7, die immer da lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Die können nicht, die wollen vielleicht sogar, aber die können nicht. Paulus schaut sich das an, das sind Leute, die kommen zu Seminare, die schreiben sogar mit. Und er kennt ihre Herzen und er sagt, die können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn sie noch 100 Seminare machen und wenn sie noch 100 Jahre auf Seminare gehen, sie werden nicht vorwärts kommen. Es wird keine Veränderung geben. Es wird keine Hilfe geben. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das heißt, sie können nicht frei werden, weil es heißt ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie können nicht erkennen und deswegen können sie den Segen der Erkenntnis der Wahrheit, die Freiheit niemals erleben. Und so bleiben sie gebundene ihr Leben lang. Aber warum? Der letzte Vers gibt die eigentliche Antwort. Das andere waren nur Beschreibungen ihres Lebens, aber jetzt kommt ihre innere Herzenshaltung. Vers 8. Sie widerstehen der Wahrheit. Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie wollen gar nicht die Wahrheit, sie widerstehen der Wahrheit. Sie haben noch nicht Freundschaft mit der Wahrheit geschlossen. Sie haben noch nicht die Wahrheit über die Wahrheit erkannt, dass die Wahrheit ihnen gut tut, dass die Wahrheit Hilfe ist, dass die Wahrheit Befreiung ist. Sie leben aus ihren Gefühlen und sagen, die Wahrheit ist mir unangenehm. Das will ich nicht. Ich will meine Ruhe haben. Nein, wir wollen nicht unsere Ruhe haben, wir wollen Frieden mit Gott haben. Das ist etwas total anderes. Das ist was total anderes. Wir wollen Frieden mit Gott haben. Und dieser Frieden ist kraftvoll und dann ist auch die Fähigkeit, Nein zu sagen zu Dingen, die uns nicht gut tun. Sie widerstehen der Wahrheit und deswegen bekommen sie auch kein Licht. Das ist ein praktisches Beispiel von diesem Prinzip. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Sie widerstehen der Wahrheit. Und deswegen bekommen sie kein Licht. Deswegen kriegen sie keine Einsicht. Sie kriegen kein Verständnis. Sie haben Probleme, aber sie wissen nicht, warum sie diese Probleme haben. Und sie wissen nicht, wie sie diese Probleme lösen können. Und so drehen sie sich im Kreis Jahr um Jahr. Und oftmals die Probleme werden im Laufe der Zeit immer, immer mehr. Also das heißt, diese Menschen, wiewohl sie schon jahrelang sich für gläubig halten und in die Gemeinde gehen. Sie haben noch niemals akzeptiert, vielleicht auch nie gehört, aber sie haben niemals akzeptiert, Christsein ist identisch mit, ich entscheide mich, der Wahrheit zu gehorchen. Für sie ist das irgendwie eine Gefühlssache, aber das hat nichts mit Gehorsam zu tun. Aber neutestamentliches Christsein, wie die Apostel es gelehrt haben, beginnt immer dann, wenn jemand versteht und sich dem hingibt und Ja sagt, ich will, ich soll und ich werde mit Gottes Hilfe der Wahrheit gehorchen. Jesus nachfolgen ist der Wahrheit gehorchen. Viele, viele Gläubige in vielen Gemeinden haben eine andere Definition von Christsein. Und deswegen kommen sie nicht vorwärts. Und deswegen funktioniert das in ihrem Leben nicht. Ihr Schwerpunkt ist die Liebe Gottes oder ihr Schwerpunkt ist irgendwas anderes. Aber das, was die Apostel als Schwerpunkt hatten, das haben sie niemals gesehen. Und doch ist es so klar im Worte Gottes. Lass uns einmal gehen zu Johannes Kapitel 3. Und ich versuche jetzt immer so zu sprechen, dass ich euch persönlich meine und anspreche, als solche, die ihr wachsen wollt, die ihr vorwärts kommen wollt, aber gleichzeitig auch, dass ihr Hinweise und Tipps bekommt, wie ihr anderen Menschen helfen könnt, wie sie in Jüngerschaft hineinkommen können und wie sie wachsen können. Lass uns einmal Johannes Kapitel 3 sehen. Und hier im letzten Vers, hier sagt Johannes der Täufer über Jesus. Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Jetzt kommt das Gegenteil. Wer aber dem Sohn nicht, und jetzt kommt interessanterweise nicht das Wort nicht glaubt, zumindest im Griechischen. Es gibt neuerdings sogar Bibeln, die diesen Fehler irgendwie machen, oder warum, weiß ich auch nicht. Macht ihr das da hier an die Wand? Ja, so ist richtig. Nee, so ist genau falsch. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht. Schau im Griechischen, da sind zwei verschiedene Worte. Das erste Wort ist Glauben, das zweite Wort ist ungehorsam sein, nicht gehorchen. Viele deutsche Bibeln machen das auch, aber ich habe neuere Übersetzungen gesehen, wo genau dieser Fehler gemacht wird. Und das ist deswegen fatal, weil dieser Vers gibt uns ja eine Definition, was Glauben ist. Wer glaubt, hat das Leben, und wer nicht gehorcht, also Glauben ist Gehorchen. Für viele Menschen sind das zwei völlig verschiedene Kategorien. Aber die Apostel benutzen solche Vokabeln wie, die dem Evangelium nicht gehorchten. Jesus ist der Herr, wir machen ihn zu unserem Herrn und Erlöser. Er kann nicht unser Erlöser sein, wenn er nicht unser Herr ist. Und wenn er unser Herr ist, dann geht er voran und er sagt, wo es lang geht und was richtig und was verkehrt ist. Und wir folgen ihm, wir gehorchen ihm, wir folgen nicht mehr unseren Ideen, wir folgen seinen Prinzipien und seinen Maßstäben und seinen Worten. So, hier haben wir es ganz klar, jedenfalls, wenn du die richtige Übersetzung hast und wenn du ins Griechische schaust, Glauben heißt gehorchen. Galater Kapitel 3. Auch wieder eine Problemstelle mit manchen modernen Bibeln. Interessanterweise trifft es gerade solche Passagen. Ist komisch, ne? Galater 3,1. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Und jetzt fehlt etwas in meiner geliebten Elberfelder, aber dank sei Gott, die Schlachter bringt es. Wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Und hier haben wir schon wieder das gleiche Problem. Das ist nicht Schlachter und das ist nicht korrekt. Da fehlt etwas. Wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Dieser Einschub oder dieser Teil fehlt in Elberfelder. Elberfelder 05 und auch in Elberfelder, was ist das, 85 oder so, das fehlt da. Die Verzauberung besteht darin, Leute zu überreden, ach, Gehorsam ist nicht wichtig, die Liebe ist wichtig. Denkt doch nur an die Liebe, Gott hat euch lieb, alles ist gut. Gott hat uns so lieb, dass er uns ruft, ihm nachzufolgen, ihm zu gehorchen und damit nicht länger dem Teufel zu gehorchen. Denn wenn wir uns selber gehorchen, gehorchen wir im Grunde genommen dem Teufel. Das ist, was wir früher getan haben, das ist, was Paulus sagt in Epheser 2 und deswegen heißt jetzt, an Gott zu glauben, ihm zu gehorchen. Galater 5, Vers 7, Da macht's auch die Elberfelder richtig. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit nicht zu gehorchen oder dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? So, du hast drei Stellen jetzt bekommen von mir, die alle dasselbe sagen. Glauben an Jesus heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Ihm zu gehorchen. Wie viele Definitionen brauchen wir noch von Christsein? Das ist eine grundlegende Definition. Und ich sage dir, in vielen, vielen Gemeinden, in denen wir sind, wo Menschen sind, finden wir immer wieder Menschen, das kommt durch Gespräch dann raus, die niemals in ihrem Leben, in 10, 20 Jahren Christsein, das wirklich vor Augen klar gesehen haben. Christsein heißt, ich bin entschieden, der Wahrheit zu gehorchen. Für sie ist Christsein zur Gemeinde gehen, vielleicht sogar, wenn sie fortgeschritten sind, mitzuarbeiten, Predigten zu hören. Aber dass sie der Wahrheit gehorchen sollen, dass das notwendig ist und dass das für sie gut ist, das ist ihnen noch nie in den Sinn gekommen. Und die Wahrheit kann ihr Werk erst dann tun, wenn wir sie annehmen, wenn wir uns ihr unterordnen, wenn wir uns hingeben und verpflichten, dass wir ihr folgen wollen, dass wir uns ihr unterordnen wollen. Wenn wir uns nicht der Wahrheit unterordnen, dann versuchen wir, die Wahrheit uns unterzuordnen. Wir stehen darüber und wir sagen, ja, ich weiß, die Bibel sagt so und so, aber, und dann haben wir unsere kunstvollen Erklärungen, warum das alles ganz anders ist und warum das heute nicht mehr so ist und wie kann ein Buch, was 2000 Jahre alt ist, eine Bedeutung haben für uns, wo wir heute Internet und Computer haben, als wenn die Sünde des Menschen irgendetwas mit technologischem Fortschritt zu tun hat. Hat nichts damit zu tun. Und das war eine gewaltige Entdeckung für mich, als ich als junger Christ das Vorrecht hatte, ein paar Wochen in Afrika zu verbringen und zu sehen, völlig andere Kultur, völlig andere Menschen, die sehen doch alle ganz anders aus, aber sie haben alle die gleichen Probleme. Die Sünde. Das Problem des Menschen ist die Sünde. Ob der schwarz ist oder weiß ist oder gelb ist, das spielt keine Rolle. Und das hat, ob der einen Computer hat oder keinen Computer hat, ob der mit der Eisenbahn fährt oder mit dem Fahrrad oder mit dem Jaguar, das hat alles damit überhaupt nichts zu tun. Die Sünde ist im Herzen und das ist das Problem. Und deswegen kann ein uraltes Buch von vor 2000 Jahren uns heute helfen, einen Lebensstil zu führen, der Gott wohlgefällig ist. Moderne Christen versuchen irgendwie die Wichtigkeit und die Bedeutung der Bibel auszuhebeln und zu sagen, was kann uns dieses Buch heute im Zeitalter des Internets noch sagen? Alles. Gott hat gewusst, wie weit unsere Entwicklung gehen würde und hat genau gesehen, es, egal was der Mensch sich ausdenkt, an seinem Herzen und an dem kranken Zustand seines Herzens ändert sich nichts und er braucht das Evangelium. Und das ist für alle Zeiten wichtig und gültig und maßgeblich. Jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, Wahrheit ist nicht nur eine Information, die wir bekommen, dann haben wir sie abgespeichert, abgehakt und fertig und weiter geht's. Sondern die Wahrheit muss uns durchdringen, bis sie eine lebendige, lebensschaffende Kraft in uns wird. Und das kommt nicht mit einmaliger, kurzer Information, sondern es ist ein Prozess, und wir müssen dranbleiben und der Heilige Geist will uns tiefer und tiefer führen und fester machen und gewisser machen und will, dass das Wort Gottes eine lebensschaffende Kraft in uns wird. Es reicht nicht aus, die Druckerschwärze in seiner Bibel zu kennen. Es muss ein Wort sein, das Geist und Leben ist und das in uns lebt. Und das hat etwas mit unserer Hingabe an das Wort zu tun und mit der Art und Weise, wie wir mit dem Wort leben. Und nur flüchtig reinschauen, aber nie erlauben, dass die Sache bis auf den Grund durchleuchtet wird, dass bis auf den Grund irgendwie aufgeräumt wird, wird uns nichts nützen. Das Wort schneidet und es geht tief und es muss tiefer und tiefer und tiefer gehen, bis da in uns etwas passiert, das nennt die Bibel Scheidung von Seele und Geist. Und das ist extrem notwendig und sonst können wir nicht wirklich in die Freiheit hineinkommen. So, es geht nicht um eine kurze Information, sondern es geht um einen Prozess, dass das Wort Gottes wirklich tiefer und tiefer geht. Und wir sehen sogar bei den Aposteln ein frappierendes Beispiel, ja, die ja mit Jesus gegangen waren. 3 Jahre waren die mit Jesus unterwegs, haben so nah am lebendigen Wort gelebt wie keiner von uns, wurden von Jesus persönlich instruiert. Und trotzdem hatten sie noch ihre religiösen Scheuklappen und ihre Festungen und ihre Prägung. Und einen zentralen Punkt seiner Lehre haben sie völlig missverstanden. Hast du Matthäus 28 gelesen? Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ich meine, welchen Teil kannst du daran nicht verstehen? Alle Welt, aller Kreatur. Das ist doch völlig eindeutig. Alle Menschen, von allen Rassen, von allen Hintergründen, egal, alle müssen das Evangelium hören. Matthäus 24, 14 sagt es noch einmal. Das Reich, das Evangelium vom Reich wird gepredigt werden, alle Menschen in der ganzen Welt. Und dort heißt es Nationen, ethnische Gruppen. Alle ethnischen Gruppen müssen das Evangelium hören und dann wird das Ende kommen. So ist vollkommen klar, das Evangelium ist nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen, es ist für alle. Das lesen wir und sagen, ja, ist doch logisch, ist doch klar. Was kann man daran missverstehen? Aber die Juden, Jesu Jünger waren alle Juden. Die haben verstanden, weil sie von diesem Hintergrund kommen, wir sind die Juden, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Sie haben verstanden, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Sie haben verstanden, wir müssen zu den Juden in der Zerstreuung gehen und in jeder Stadt gucken, in der Synagoge und ihnen das Evangelium bringen. Das haben sie fast 10 Jahre lang gemacht. Obwohl Matthäus 28 für uns, wir lesen das und sagen, hey Jungs, was war daran nicht zu verstehen? Welchen Teil von aller Welt und allen Nationen versteht ihr nicht? Aber sie waren geprägt, sie haben Scheuklappen gehabt, sie haben Festungen gehabt. Und es brauchte ein übernatürliches, dramatisches Eingreifen Gottes, um diese Festung zu knacken. Und da ist Cornelius, der Heide, der ruft Petrus und will das Evangelium hören, er und seine Leute. Und sie lassen Petrus kommen und durch übernatürliche Ereignisse mit den Engeln und mit der Vision und all diesen Dingen einfach wird das von Gott eingefädelt. Die Initiative kommt von Gott und dann ist Petrus da bei ihnen. Das Haus ist voll, die Leute sitzen da voller Erwartung und denken, jetzt legt er los. Petrus war sonst immer der Erste, immer vorneweg. Der hat schon geredet, bevor man ihn gefragt hat. Jetzt kommt er dahin, stellt sich an wie der erste Mensch und sagt, ja, erzählt mir, warum habt ihr mich jetzt kommen lassen? Statt zu sagen, hey, ich bin Evangelist, hier sitzen die Leute, ich weiß nicht, warum die mich gerufen haben, aber ich werde jetzt erstmal das Evangelium predigen. Nein, er sagt, Leute, was wollt ihr denn überhaupt von mir? Und sie müssen ihn bitten, bitte evangelisiere uns. Predige uns das Evangelium, wir wollen von Jesus hören. Dann bringt er ihnen das Evangelium, was er absolut nicht vorhat, was auch nicht in seinem Sinn war, was nicht mit seiner Vorstellung übereinstimmte. Und während er predigt, bekehren die sich, die glauben das wirklich, was er sagt. Sie nehmen Jesus an, der Heilige Geist fällt auf sie und sie fangen an, in neuen Zungen zu sprechen. Und dann heißt es, die mit Petrus mitgekommen waren, die entsetzten sich. Sie waren außer sich. Weil das hat ihr Verständnis gesprengt. Sie haben gesagt, die haben ja jetzt dasselbe empfangen, wenn du das kombinierst mit Apostelgeschichte 11, wo dann die Geschichte nochmal rekapituliert wird. Die sagen, die haben dasselbe empfangen wie wir zu Pfingsten. Also das heißt, die sprechen in neuen Zungen, das sind jetzt unsere Brüder und Schwestern. Obwohl das ja keine Juden sind, verstehe ich nicht, aber ich sehe, das ist die Tatsache. Und deswegen haben sie sie getauft. Petrus hat dann diese Leute getauft. Er sagt, er befahl, dass man sie taufen ließe. Und bevor der überhaupt zurück war in Jerusalem, ist diese Nachricht schon per SMS schon bei den Aposteln angekommen. Und die haben gesagt, Petrus, Krisensitzung, wir müssen eine Lagebesprechung machen. Wir hören da seltsame Dinge von dir. Du bist bei Heiden zu Besuch gewesen, du hast denen gepredigt, du hast die getauft. Das passt doch alles überhaupt nicht. Erklär uns, was da los ist. Und dann muss er alles erklären. Und dann erklärt er, sagt, Leute, ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Das hat Gott übernatürlich eingefädelt. Die Vision und all diese ganzen Dinge, das hat mit mir nichts zu tun. Und ich habe keinen die Hände aufgelegt, glaubt es mir. Das glauben wir ihm gerne. Der hätte gar nicht geglaubt, dass die überhaupt errettet werden können, geschweige denn den Heiligen Geist empfangen. So erklärt er, wieso er dazu gekommen ist, die zu taufen. Und dann lesen wir den verräterischen Satz in 11, 18. Als sie, die anderen Apostel, das hörten, nämlich die ganze Geschichte, wie alles sich ereignet hat, beruhigten sie sich. Was heißt das? Dass die vorher alles andere als ruhig waren. Dass da heftige Diskussionen im Gange war. Dass da Empörung war. Petrus, wie geht sowas? Das ist überhaupt nicht akzeptabel. Ja, sie beruhigten sich und priesen Gott und sprachen. Hör mal, jetzt ging das Licht an. So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Bing, da ist der Groschen gefallen. Jetzt, 10 Jahre später, verstehen sie, was Jesus selber ihnen gesagt hat. Alle Nationen in der ganzen Erde sollen das Evangelium hören. Jetzt knackt die Festung auf und sie verstehen, das ist nicht nur für die Juden, das ist für alle Menschen auf der ganzen Welt. So. Und die Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist, wenn Apostel, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, von ihm selber unterwiesen waren, wenn die noch jahrelang später religiöse Festungen haben und unmissverständliche Dinge verdrehen und was hören, was überhaupt nicht gesagt wurde, könnte nicht die Möglichkeit bestehen, rein statistisch gesehen, dass wir auch sowas zu sowas in der Lage wären? Könnte es nicht auch sein? Wir hören, wir nicken, wir sagen, ja, klar, Bibel, richtig, ja, Amen. Und wir sagen zu etwas Amen, was wir überhaupt nicht verstanden haben. Wenn das mit den Aposteln so war, gibt es rein theoretisch die Möglichkeit, dass sowas auch mit uns passieren kann. Und deswegen ist das Licht, das Durchdringen der Wahrheit ein Prozess. Und das ist nicht einmal gepredigt und dann haben es alle kapiert und fertig aus und mehr muss man dazu nicht sagen, sondern es ist ein Prozess und es dauert, bis das Wort durchdringt und scharf schneidet und Seele und Geist trennt. Und wir können nicht solche menschlich schwachen, erbärmlichen Argumente bringen, wie neulich jemand schrieb mir eine Schwester und wollte mit mir diskutieren und sie war der Meinung, Sprachenrede ist nicht gut und Paulus war auch nicht dafür und wollte mit mir darüber diskutieren. Und ihr Argument war, wir haben einen Bruder XY, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, der ist in unseren Reihen ganz, ganz angesehen und er hat ganz viel Bibelwissen. Und der sagt auch, dass Sprachengebet nicht wichtig ist. Und dann habe ich hier als Beispiel gegeben die Apostel, die sicherlich wichtiger waren und geistlich hochkarätiger waren als ihr angesehener Bibellehrer. Die haben sich geirrt. Und könnte nicht auch ihr Bibellehrer sich irren? Und überhaupt eine Sache erforschen bin ich, indem wir auf die Meinung von Menschen schauen, sondern was sagt das Wort? Nicht, was sagt Bode sowieso, was sagt Prediger Y, was habe ich da in Gott-Channel gesehen oder was habe ich da oder da auf YouTube aufgeschnappt. Was sagt das Wort? Das ist entscheidend und alles andere ist zweitrangig. Ein so angesehener, bei uns so geschätzter Bibellehrer, der kann sich ja wohl nicht irren. Was für eine Idee, auf was gründet sich ihr Glaube? Paulus sagt, ich will nicht, dass euer Glaube sich auf Menschenweisheit gründet, sondern auf die Kraft Gottes. Dein Glaube muss sich gründen auf das Wort und den Heiligen Geist. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen in unserem Leben. Die Schrift und die Kraft Gottes, was der Heilige Geist ist. Weil er ist der, der das geschriebene Wort lebendig macht. Er ist der Autor dieses Buches. Niemand weiß besser als er, was gemeint ist. Jemand anders will mit mir diskutieren. Ja, aber in meiner Fußnote in der Bibel schreibt Bruder XY so, so. Ich sage, baust du deinen Glauben auf Fußnoten auf? Ich gehe zum Text und nicht zu Fußnoten. Manchmal lese ich auch Fußnoten. Aber auf keinen Fall baue ich meinen Glauben darauf. Sondern was sagt der Text? Weil das ist inspiriert, die Fußnote sind die Gedanken eines Menschen, die können richtig sein, die können falsch sein. Aber der Text ist immer richtig. Und der Text ist inspiriert vom Heiligen Geist und der Autor selbst will dein Freund sein und dein Lehrer sein. So was guckst du nach Fußnoten und nach angesehene Bibellehrer? Guck in die Bibel und halte Händchen mit dem Heiligen Geist und lade ihn ein und sag, bitte, ich verstehe nur Bahnhof, erkläre du mir, was es bedeutet. Wir sollen vom Heiligen Geist geleitet werden. Und er will uns führen in alle Wahrheit. So, das bedeutet, wir müssen ihm das glauben, dass er das will, und wir müssen ihm die Gelegenheit dazu geben, dass er das tun kann. Und das heißt Hingabe, Unterordnung und eine Beziehung suchen zu ihm, wo wir nicht länger ihn betrüben. Wo wir nicht Dinge in unserem Leben aus Unwissenheit oder mangelnder Genauigkeit zulassen, die den Heiligen Geist betrüben. Weil er soll freien Zugang zu unserem Herzen haben. Er soll sich frei bewegen können. Wir wollen ihn nicht einsperren und sagen, er darf mal kommen, wenn uns das gerade so passt, sondern er darf unser Lehrer sein und er darf das geschriebene Wort uns lebendig machen und wir wenden uns an ihn. Ich sage immer, die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das nur in Freundschaft mit dem Autor verstanden werden kann. Ein guter Satz, ne? Das einzige Buch der Weltliteratur, das nur in Freundschaft mit dem Autor verstanden werden kann. Alle christlichen Sekten gründen sich auf die Bibel. Warum? Weil sie die Schrift auslegen ohne Hingabe und Unterordnung unter den Heiligen Geist. Weil der will sie in alle Wahrheit führen, aber sie sind im Irrtum, also haben sie nicht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Mir ist vollkommen egal, aus welcher Kultur jemand kommt, aus Zentralasien oder aus Afrika oder irgendwo. Wenn er offen ist und nicht geprägt ist, sagt, ich war Katholik und ich bleibe Katholik mein Leben lang, ich bleibe Rom treu für immer. Nein, sondern sagt, Jesus hat mich erkauft und ich folge jetzt ihm und er ist mein Herr und ich will die Wahrheit herausfinden und ich will ihm dienen in Aufrichtigkeit. Egal aus welcher Kultur. Er nimmt die Bibel, er studiert das Wort, er betet, er hat Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er wird Offenbarung bekommen über eine bestimmte Schriftstelle, genauso wie irgendjemand anders auf der anderen Seite des Planeten. Das hat mit Kultur, mit Bildung, mit hat der Abitur oder nicht, hat damit überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Weil der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er will uns in alle Wahrheit führen. Und was denkst du im Himmel, wie viele Ideen gibt es zum Beispiel über Taufe? Also der Vater hat die Idee, jedes Baby muss getauft werden. Der Sohn sagt, nein, die müssen erst an mich glauben. Der Heilige Geist sagt, ich weiß nicht. Ist das so? Die sind eins. Drei sind eins. Die stimmen total überein. Und es gibt nur eine Meinung im Himmel über Taufe. Und es gibt nur eine Meinung im Himmel über Sprachengebet. Und es gibt nur eine Meinung im Himmel über Gemeinde und über dies und über das und über Sex vor der Ehe und was weiß ich. Es gibt nur eine Meinung und das ist die Meinung Gottes. Gott ist nicht verwirrt, Gott hat nicht drei Meinungen, Gott hat nicht in den USA eine Meinung und uns gibt eine andere Meinung. Und wir sagen, ach ja, das hat der Herr dir so offenbart, ist ja schön. Mir hat er das Gegenteil offenbart, ist auch schön. Nein, das sind verwirrte Menschen, die nicht glauben, dass Gott wirklich eine Meinung hat. Und dass er bereit ist und willig ist, diese Meinung uns mitzuteilen. Und dass es notwendig ist, seine Meinung zu bekommen und nicht die Meinung von unserer Kirche oder von unseren Glaubensvätern oder von irgendwoher. Wir werden gelehrt vom Heiligen Geist. Und es ist möglich, mit dieser Haltung der Hingabe vom Heiligen Geist gelehrt zu werden und die eine Wahrheit zu erkennen. Aber es ist ein Prozess. Deswegen hat Paulus immer wieder für die Menschen, die er gelehrt hat, auch gebetet. Und er hat gebetet, dass die den Dienst des Heiligen Geistes empfangen sollen. Epheser 1,15 ist ein klassisches Gebet, wo Paulus für die Gemeinde betet. Kolosser 1,9 folgende ist wiederum ein Gebet, ja. Von dem Tag an, da wir es vernommen haben, dass sie gläubig geworden sind, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Warum sagt er nicht einfach, ich war da, ich habe gepredigt, ihr könnt es gerne nochmal nachhören, das war's jetzt. Warum muss er beten, immer wieder beten, dass sie erfüllt werden mit Weisheit und mit Erkenntnis des Willens Gottes? Weil das nicht einmal hören ist und das war's dann. Man kann 10-mal hören und man hört doch was Falsches. Das Wort muss seine Arbeit tun. Das Wort muss Freiheit haben. Und diese Freiheit des Wortes kommt in einer Gemeinde zustande durch Fürbitte. Und ich hoffe, ihr seid klug genug, dass ihr Menschen habt, die für diejenigen, die den Dienst der Verkündigung haben, regelmäßig beten. Und nicht nur für die, die das Wort bringen, sondern auch für die, die das Wort hören. Beten. Dass wirklich dieser Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis Gottes Freiheit hat. Paulus sagt, er betet für erleuchtete Augen des Herzens. Also ist er der Meinung, all sein Predigen hat noch nicht dazu geführt, dass die Augen des Herzens erleuchtet sind. Es braucht noch Fürbitte. Und das ist, woran die allermeisten Gemeinden kranken und warum sie nicht vorwärts kommen. Predigt, 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 predigt und niemand achtet darauf, was wird umgesetzt, niemand achtet darauf, was verstanden wird und niemand achtet darauf, dass durch Fürbitte das Schwert wirklich scharf wird und durchdringt. So, wenn wir sehen wollen, wie Menschen wachsen, dann muss das Licht scheinen, dann muss der Heilige Geist Freiheit haben und dann muss er ständig Licht geben und überführen und zeigen, schau mal, du hast bis jetzt so gesagt, aber ich zeige dir in der Bibel, ist es eigentlich ganz anders. Wir müssen den Unterschied zwischen unseren irrigen Gedanken und zwischen dem, was die Bibel wirklich meint, sehen. Das Problem ist, dass wir voller Vorurteile sind. Ein Vorurteil ist ein Urteil, das wir getroffen haben, bevor wir die Sache überhaupt analysiert haben. Das ist ein Vorurteil. Und das Vorurteil macht so sicher, dass wir sagen, wir brauchen die Fakten nicht mehr zu prüfen, wir wissen schon. Wir brauchen das gar nicht zu prüfen. Wir wissen schon. Eines der größten Vorurteile der Gläubigen in unserer Zeit ist, dass sie meinen zu wissen, was Liebe ist. Das ist eines der größten Vorurteile. Und deswegen nehmen sich die allermeisten Gläubigen keine Zeit zu studieren in den Evangelien oder dann im Dienst der Apostel, in der Apostelgeschichte oder in den Briefen zu studieren, wie denn wirklich die Liebe Gottes aussieht. Und die ist viel, viel mehr als, ach, du bist nett, ich hab dich lieb, komm, wir kuscheln mal, ich umarme dich und alles ist gut. Sondern da steht was von Ermahnen, von Zurechtweisen, von Disziplinieren, von Korrigieren, von Trainieren, von Anleiten. Das ist die Liebe Gottes, die dir sagt, komm, ich zeig dir ganz praktisch, wie du das Ding in deinem Leben überwindest. Ich zeig dir, wie du das rauskriegst aus deinem Leben. Als erstes musst du anerkennen, du hast Verantwortung. Ja, vorhin in der Pause haben wir diskutiert, ja, können denn Christen Dämonen haben? Gibt denn sowas überhaupt? Ich sage, ja, so viel sie möchten. Wir sind frei. Auch als Kinder Gottes, Gott respektiert unseren freien Willen. Und ein Christ kann so viele Dämonen haben, wie er möchte. Und das Problem sind nicht die Dämonen, das Problem ist der Christ. Die Betonung im Neuen Testament ist, gebt dem Teufel keinen Raum. Da steht nicht, ihr bösen Dämonen, kümmert euch ja nicht um die Gläubigen. Sonst kriegt ihr es mit Apostel Paulus zu tun. Nein, die Gläubigen sind angesprochen in Bezug auf ihre Verantwortung. Hey, pass auf, gib dem Teufel keinen Raum, weil ich sag dir, wenn du ihm Raum gibst, der nimmt ihn. Der weiß seine Chance zu nutzen, der wird das nehmen. So pass du auf, bewahre du dein Herz. Und wenn man dann liest, den Kontext, dann geht es um Dinge, die sind so harmlos in unseren Augen, die sind so normal, die gehören zu jedem normalen Gemeindeleben dazu, sich ärgern, zornig sein, lästern, schlecht reden über andere, nicht vergeben. All das sind Dinge, die den Heiligen Geist betrüben und gleichzeitig dem Teufel Raum geben. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist in vielen Gemeinden nicht wirken kann. Die alle glauben, die Bibel ist Gottes Wort. Ganz klar. Die alle sagen, ja, das ist die Wahrheit. Aber wie sieht es dann aus in Konflikten mit Vergeben und mit Richten und Ablehnen und Nachtragen und andere schlecht machen und sie diffamieren und Gerüchte weitererzählen, all diese Dinge. Das sind die Dinge in der Praxis, die dann dem Heiligen Geist einfach eine Bremse geben und die dem Teufel die Tür aufmachen. Und dann müssen wir sensibel werden. Und der Heilige Geist muss unser Lehrer sein. Und deswegen betet Paulus, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens. Wir alle können glauben, dass jeder Christ der Sünde begangen hat, jeder Christ, der Ehebruch begangen hat, weiß, dass das Sünde ist und dass er das nicht tun durfte, oder? Glaubst du, dass es irgendeinen Christ gibt, der sagt, ach, guck mal, Tister, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, das wusste ich ja gar nicht, dass das verkehrt ist. Jeder, der so eine Art von Sünde tut, weiß das. Aber das Wissen nützt ihm nichts, weil es nicht eine Furcht des Herrn im Herzen geworden ist, die ihn bewahrt vor der Sünde. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Nicht durch das Wissen über das Böse. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Es muss das Wort eine Kraft werden in uns, die uns bewahrt, die uns erzieht, die uns warnt, die uns ermahnt, die uns sagt, hey, pass auf, jetzt geh diesen Weg nicht weiter. Jetzt wird es richtig gefährlich. Sofort umkehren, sofort das Ganze abbrechen und einen anderen Weg einschlagen. Wir brauchen die Begleitung, die Aufsicht des Heiligen Geistes. Du brauchst das, ich brauche das. Immer wieder, immer wieder. Und er kriegt Freiraum, wenn wir uns füllen mit dem Wort. Kolosser 3,16, lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Reichlich soll es wohnen in uns. Und wo das Wort ist, kommt der Heilige Geist. Wo das Wort geehrt wird, geschätzt wird, geachtet wird, da kommt der Heilige Geist. Das ist sehr anders, als viele charismatische Christen sich das heute vorstellen. Und sie glauben an Geisterfahrungen getrennt vom Worte Gottes. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, tief zu gehen in Gott, ohne ein festes Fundament im Wort zu haben. Ich glaube, dass es sogar extrem gefährlich ist, in das Übernatürliche zu gehen, ohne ein sicheres Geländer des Wortes Gottes, an dem wir uns entlanghangeln können und sicher gehen können. Wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Wir brauchen das Wort. Und das Wort wird scharf und lebendig durch Fürbitte. So, Wahrheit ist nicht nur einfach Information und dann ist sie da und alle wissen sie und wir können zum nächsten Thema übergehen, sondern es braucht Jahre und Jahre und Jahre, bis das Wort richtig tief geht und seine Kraft entfaltet und uns bewahrt. Und das passiert, was in Sprüche 2 dann heißt, Besonnenheit wacht über dir. Du hast das Licht Gottes, du hast die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und er ist da in der Stunde, in der Situation der Versuchung. Und er sagt, hallo, jetzt aufpassen. Jetzt musst du schauen, ob du diesen Film weitersehen willst oder nicht. Jetzt musst du schauen, ob du diesen Klick noch machen willst oder nicht. Jetzt vorsichtig. Wir brauchen den Heiligen Geist als unseren Aufpasser. Und wenn ein Christ verstanden hat, ich brauche einen Aufpasser, das ist der Anfang von Weisheit. Das ist der Anfang von Weisheit. So. Jetzt lass uns zu Römer Kapitel 12 gehen. Und dort lesen wir, wir sollen nicht in Anpassung an die Welt, in Anpassung an der Welt bleiben. Kannst du dich erinnern, wie ich angefangen habe? Reich Gottes, Welt. Wir sollen nicht angepasst sein an die Welt. Wie stellen wir das sicher? Indem wir unser Denken erneuern. Hier ist das große Problem. Wir sind erzogen worden, wir sind geprägt worden, wir haben gelernt, irgendwie zu leben, schlecht oder recht oder vegetieren oder was auch immer, aber wir haben irgendwie uns orientiert und sind zurechtgekommen in der Welt. Und das war eine Welt ohne Gott. Das war unter der Macht der Finsternis. Und dort haben wir Dinge gelernt, dort haben wir Lebensweisheit gelernt, Prinzipien gelernt, Verständnis gelernt, wie das Leben funktioniert. Jetzt sind wir Christen geworden, sind eine neue Schöpfung geworden, wir sind herausgenommen aus der Welt, sind hineingenommen, hineinversetzt in das Reich Gottes. Aber das Problem ist, die Dinge, die wir gelernt haben, sind immer noch da. Du könntest sagen, ja, Gott hat vergessen, die Löschtaste zu drücken. Nein, er hat es nicht vergessen, er überlässt es dir. Es ist dein Denken, es ist dein Sammelsurium, es sind deine Andenken, die du gesammelt hast in der Welt, sind die Dinge, die du gelernt hast. Und Gott kommt nicht und übergeht deinen eigenen Willen und sagt, pass mal auf, das ist alles Müll, was du da gelernt hast. Ich drücke jetzt mal die Reset-Taste und dann kannst du nochmal bei Null starten. Das macht er nicht, sondern er sagt, du kümmere dich um deine Gedanken. Du räume den Datenschrott auf. Du räume den Müll weg. Du verabschiede dich von alten Ideen und Lebensweisheiten und Ansichten und Dingen, die du gelernt hast über das Leben. Und bring jetzt dein Denken in Übereinstimmung mit meinem Denken, mit dem Denken Gottes. Das ist Römer 12, 2. Wir werden verwandelt durch Erneuerung unseres Denkens. Und indem wir unser Denken erneuern, brechen wir die Übereinstimmung, die Anpassung an die Welt. Wir legen bestimmte Dinge, die wir da gelernt haben, jetzt ab als nicht mehr gültig, nicht mehr richtig, nicht mehr wichtig für uns. Und wir übernehmen die Prinzipien Gottes. Und nur wenn wir das tun, werden wir verwandelt, sagt das Wort Gottes. Vorhin haben wir diese armen Leute aus 2. Timotheus uns angeschaut, die immer lernen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zerrüttete Sinne. Ein korruptes Denken haben diese Leute und die sind unfähig zum Glauben. Ihre Art und Weise zu denken hindert sie oder hindert Gott, ihnen wirklichen Glauben im Herzen zu geben. Verstand und Herz ist miteinander verbunden. Und es kann nicht hier oben der größte Müll sein oder im Herzen der größte Glauben sein. Das kann nicht funktionieren. So, die Aufteilung oder die Arbeitsteilung ist ganz einfach. Gott sagt, änder du dein Denken. Und ich kümmere mich um dein Herz. Änder du dein Denken und ich ändere dein Herz. Es ist nicht nur Denken, es muss viel tiefer gehen. Es muss vom Denken zu einer Kraft werden im Herzen. Aber es kann durch das Denken nicht zum Herzen kommen, wenn da lauter Datenschrott ist, lauter Müll ist, lauter Zeugs ist, was der Weisheit Gottes widersteht. Und die Weisheit dieser Welt ist in Feindschaft gegen Gott. Und es gibt viele, viele Ansichten. Die hören sich gut an, aber sie sind untauglich für das Reich Gottes. Und wir haben diese Dinge gelernt, als wir ganz klein waren. Und wir haben die abgespeichert, ins Fundament getan und darauf unser Lebenshaus gebaut. Und die Dinge, die wir da unten gebunkert haben, die sind uns heute nicht mehr bewusst. Aber die sind immer noch da. Und die prägen uns immer noch. Und die bestimmen, wie wir uns verhalten. Und sie sind längst aus Gedankenmustern zu Gefühlen geworden. Wie ich das vorhin gesagt habe an dem Beispiel, eine Reserve, ein unangenehmes Abwehrgefühl gegen Wahrheit. Aber wenn du nachdenkst, über was sagt die Bibel, über die Wahrheit, wenn du die Wahrheit über die Wahrheit erfährst, dann sagst du, diese Abwehr muss aufhören. Wahrheit ist mein Freund, Wahrheit ist gut, Wahrheit ist notwendig, ich brauche Wahrheit. Wahrheit setzt mich frei, Wahrheit heilt mich, Wahrheit baut mich auf, ich brauche Wahrheit, ich begehre jetzt Wahrheit. Und wir werden diese Botschaft zu Ende bringen mit einem Gebet. Und ihr seid eingeladen, wenn ihr das noch nie getan habt, zu beten. Und wenn ihr es schon getan habt, das nochmal zu wiederholen, ist auch nicht verkehrt. Zu sagen, ich begehre Wahrheit. Ich will Wahrheit in meinem Leben. Ich will das Licht Gottes haben, dass es scheint in mir. Und verborgene Lügen, auf die ich mein Lebenshaus aufgebaut habe, sollen und dürfen und müssen offenbar werden. Als der Herr mir gezeigt hat aus der Bibel, was die Kraft des Wortes Gottes ist und wie das Wort Gottes anfängt, seine Wirkung zu entfalten, wenn wir uns mit dem Wort so beschäftigen, wenn wir uns so hingeben dem Wort, wie die Bibel sagt, dass man sich hingeben soll. Und das ist weitaus mehr als Predigten hören. Das ist weitaus mehr als einen Kalenderzettel abreißen und schnell durchlesen. Das ist weitaus mehr als 2 Kapitel jeden Tag in der Bibel zu lesen. All diese Dinge sind gut. Aber wenn das Wort tief gehen soll, braucht es etwas anderes. Eine tiefe Beschäftigung und eine tiefe Hingabe an das Wort Gottes. Und das nennt die Bibel Nachsinnen. Josua 1, Vers 8, Psalm 1, Nachsinnen. Das heißt, wir rennen nicht durch die Bibel und absolvieren da unser Programm jeden Tag 2 Kapitel, sondern wir nehmen unter der Leitung des Heiligen Geistes einen Vers Und den bedenken wir. Den bringen wir in das Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Wir erlauben den Heiligen Geist, uns das Licht zu geben. Und wir begehren zu verstehen, was er wirklich gemeint hat. Und wir verharren bei diesem einen Vers über lange, lange, lange Zeit. Und morgen kommen wir wieder zurück zum selben Vers. Du sagst, das ist ja langweilig. Nein, wenn du einmal diese Quelle geöffnet hast, die am Anfang schwer zu finden ist. Ja, am Anfang denkst du, Wort Gottes soll Genuss sein für die Seele und Erfrischung und Belebung und wie Honig. Meine Güte, sind das nicht alles irgendwie orientalische Übertreibungen von nichtssagenden Dingen? Ja, und ist da irgendwie wirklich was dahinter oder ist das alles nur schöne Worte von gar nichts? Da ist eine Kraftquelle. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und es ist der Heilige Geist, der lebendig macht. Und wir brauchen den Heiligen Geist und wir bleiben am Wort so lange, bis diese Kraftquelle aufgeschlossen wird. Und dann haben wir Zugang zu einer anderen Form von Energie, eine andere Form von Licht, von Inspiration, eine andere Form von Lernen. Nicht wie wir normalerweise Dinge im Leben lernen durch die fünf Sinne und die wir mit unserem Verstand verarbeiten, die Fakten, sondern Lernen aus Offenbarung, Lernen, indem der Heilige Geist uns Dinge zeigt. Und du kannst zu dieser einen Schriftstelle, die der Heilige Geist einmal dir geöffnet hat, 20 Jahre später, 30 Jahre später, 40 Jahre später zurückgehen. Und die Quelle ist immer noch da und dieses Leben ist immer noch da. Und du kannst wieder neu aus dieser einen Schriftstelle tanken und aufgepowert werden. Da ist eine unerschöpfliche Lebenskraft im Worte Gottes. Das ist, was Jesus meinte, wenn er sagt, wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er sagt nicht von jedem Bibelwort, von dem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist der Geist Gottes, der lebendig macht. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er das Wort in uns lebendig macht. Und er tut das, wenn wir tun, was er uns geboten hat. Wir sinnen nach über dem Wort. Wir verbringen Zeit. Wir rasen nicht durch die Bibel, sondern wir bleiben bei einem Wort oder vielleicht sogar nur einem halben Satz und bleiben dabei und denken darüber nach und strecken uns aus und beten Gott an, sagen Ja zu diesem Wort, auch wenn wir das nicht verstehen, auch wenn wir das noch nie erlebt haben, auch wenn alles in uns aufsteht und sagt, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei mir, also das sehe ich überhaupt nicht so, das kommt mir alles irgendwie gar nicht echt vor. Das Wort ist echt, deine Gefühle und inneren Einstellungen sind nicht echt. Das Wort wird bleiben, deine Gefühle werden verschwinden. Früher oder später, spätestens wenn wir vor Jesus stehen, ist das ganze alte Zeugs weg. Es kann aber jetzt schon wegkommen, wenn wir uns hingeben, diesem Lebensstil mit dem Wort Gottes. Und das ist beschrieben mit Nachsinnen. Und wir beten, oder eine Beschreibung im Alten Testament ist, Gott schreibt sein Wort auf die Tafel unseres Herzens. Das ist nicht flüchtig einen Kalender ablesen, aha, und 10 Minuten später vergessen haben. Sondern das Herz und das Wort geht eine bleibende Verbindung ein. Um das geht es. Und das kann nur Gott tun. Das kannst du nicht tun. Aber du kannst dich ihm hingeben und kannst wissen, er will das tun. Und deswegen kannst du ihm glauben. Und du tust deinen Teil und dann weißt du, er tut seinen Teil. Das Wort muss hineinkommen in das Herz. Da ist die Power. Wenn ich lehre über Sieg, über Sünde, ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Die Kraft, Versuchungen zu widerstehen oder überhaupt als Versuchung zu sehen und dann Nein zu sagen, kommt durch das Wort im Herzen. Nicht durch die Predigt von Sieg über Sünde, die du vor 4 Monaten gehört hast, sondern indem das Wort aktuell lebendig in dir ist. Da ist Kraft zu überwinden. Da ist Kraft, Nein zu sagen. Da ist überhaupt das Licht da, zu sehen, hey, hier ist jetzt eine Versuchung. Die allermeisten Menschen erleben Versuchungen im Rückspiegel. Wenn es schon zu spät ist, wenn sie wieder reingetappt sind. Aber die Bibel redet davon, man kann so mit dem Wort leben, dass so das Licht da ist. Der Eingang deines Wortes bringt Licht, erleuchtet. Dass man in der Situation, wenn die Versuchung da ist, wenn die Einladung zur Sünde da ist, man so in Gemeinschaft ist und bleibt mit dem Herrn, dass man sieht, hey, das ist eine Versuchung und jetzt hast du eine Möglichkeit zu wählen. Und der Herr sagt, ich lege dir vor, Segen und Fluch, Leben und Tod, wähle das Leben. Und du wählst das Leben und du sagst Nein zur Versuchung und damit stirbt das Ding. Wenn du Ja sagst zur Versuchung, sagt die Bibel, dann gebiert sie die Sünde. Aber wenn du Nein sagst, dann verpufft das ganze Ding und du gehst fröhlich deine Straße. Bis zum nächsten Mal. Aber du kannst beim nächsten Mal wieder Nein sagen. Und wenn du im Heiligen Geist bist, wenn du wach bist, wenn du aufgebetet bist, wenn du voll des Wortes bist, wenn du in Gemeinschaft mit dem Herrn bleibst, dann siehst du Versuchung als Versuchung und kannst entsprechend reagieren. Und es gibt keine Veränderung des Lebensstils und deswegen auch keine Charakterveränderung, wenn wir nicht Versuchungen siegreich meistern. Das gibt es nicht. Um stark zu werden, um Überwinder zu werden, musst du Versuchung als Versuchung sehen und so viel Kraft und so viel Licht in dir haben, dass du die richtige Entscheidung treffen kannst und kannst Nein sagen zur Einladung an die, der Sünde. Und all das tut das Wort. Aber es beginnt damit, dass wir zunächst einmal unser Denken füllen mit dem Denken Gottes. Gott hat uns ein dickes Buch gegeben. Da sind seine Gedanken drin. Das ist unser Textbuch. Und wir lernen jetzt, die alten Gedanken überhaupt erstmal zu sehen als verkehrt und dann abzulegen. Und als der Herr über diese Dinge mit mir geredet hat und mich gelehrt hat, was Leben mit dem Wort ist und aus dem Wort ist, und ich Raum gemacht habe für das Wort Gottes in mir, sind nacheinander Lügen ans Licht gekommen. Nicht so Detaillügen, sondern grundsätzliche falsche Lebensweisheiten, auf die ich mein ganzes Lebenshaus aufgebaut habe. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine dieser Lügen, die dann hochkam und da einmal mir vor Augen stand, sagte, ja, das ist, was ich seit langem glaube. Ja. Eine dieser Lügen war, es gibt nichts Schlimmeres, als abgelehnt zu werden. Und deswegen muss man alles tun, um zu verhindern, wieder abgelehnt zu werden. Klingt logisch, aber ist total verkehrt. Ist total verkehrt. Das Schlimmste ist, nicht abgelehnt zu werden. Das Schlimmste ist, auf Ablehnung nicht mit Vergebung zu reagieren. Das ist das Allerschlimmste. So der wichtigste Teil in meiner Lebensweisheit fehlte und daraus wurde aus einer Halbwahrheit eine ganze Lüge. Verstehst du? So funktioniert das. Nicht das, was mit uns passiert, ist so schlimm, sondern wie wir darauf reagieren. Und das entscheidet, ob es uns kaputt macht oder ob wir daran sogar wachsen. Das entscheidet, unsere Reaktion entscheidet. Das, zu diesem Punkt kommen wir später nochmal. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Leute laufen rum mit diesem Ding, ich bin verletzt worden. Hey, wer von uns ist nicht verletzt worden? Kann ich mal die Hände sehen? Wer ist noch nie verletzt worden in diesem Leben? Ja, wir alle sind verletzt worden, weil da laufen Leute rum, die gefährlich sind. Da laufen Leute rum, die sind genauso wie wir. Das Leben ist brutal und da passieren schlimme Dinge. Das Problem ist nicht, ich bin verletzt worden, ich bin jetzt Opfer und jetzt muss ich erstmal heile werden. Und wenn ich heile geworden bin, dann kann ich anfangen, auch als normaler Christen, als normales Gemeindemitglied zu funktionieren. Hallo, das ist der größte Blödsinn, den man sich vorstellen kann. Indem du tust, was das Wort sagt, wirst du heile. Es ist nicht, du bist nicht im Sanatorium und du wirst von allen Herausforderungen des Lebens irgendwie verschont und nach 5 Jahren Sanatorium kommst du wieder, jetzt bist du geheilt und jetzt kannst du anfangen zu dienen, jetzt kannst du anfangen dich unterzuordnen, jetzt kannst du anfangen zu segnen und zu vergeben. Das ist alles Quatsch. Aber viele Christen glauben das. Ich bin verletzt worden und das gibt mir einen Sonderstatus. Was für euch gilt, gilt für mich noch lange nicht, weil ich bin verletzt worden. Kennst du solche Leute? Sie pflegen ihr Verletztsein. Sie glauben an ihr Verletztsein. Sie ziehen noch Profit aus ihrem Verletztsein. Sie holen noch Mitleid und Liebesstreicheleinheiten aus ihrem Verletztsein. Verletztsein ist nicht schuldhaft. Aber verharren in der Verletzung und im Selbstmitleid und in der Opfermentalität, das ist höchst problematisch. Und nicht, dass wir verletzt wurden und dass wir missbraucht worden sind, ist das Problem, sondern wie wir darauf reagieren, ist das Problem. Und der eine kann richtig und göttlich und biblisch darauf reagieren und zieht daraus viel Gewinn, wird nicht nur heile, sondern wird eine Quelle zur Heilung für andere. Und der andere ist verletzt und 10 Jahre später ist er immer noch verletzt und er ist verletzt und ist schlecht drauf und will, dass die anderen auch schlecht drauf sind, weil warum sollen die sich freuen, wenn es ihm so schlecht geht? Und er ist überhaupt kein Segen für andere. Beide haben Verletzungen erlebt, Missbrauch erlebt und der eine hat Gott Gelegenheit gegeben, daraus einen Segen zu machen. Die Bibel sagt ganz klar, dass aus schlimmen Dingen Gott einen Segen machen kann. Aus Sünde, die Menschen an dir getan haben, kann er einen Segen machen. So, deswegen nützt es nichts. Wenn du das glaubst, wirst du nicht klagen, aber mit mir ist das passiert und mir haben sie so und damals ist das passiert und so weiter. Und in Bezug auf unsere Verletzungen haben wir ein messerscharfes Gedächtnis. Können uns an alle Details erinnern. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe Leute gepflegt, die waren uralt. Einer, der hatte noch den Kaiser gesehen. Ja? So alt war der. Ja? Der konnte mir haarklein alles erzählen, was sein Vater, der ist ja nur noch älter, ja? Was der ihm alles angetan hatte, als er ein kleiner Junge war. Die Zeit heilt alle Wunden, das ist dummes Zeug. Die Zeit heilt überhaupt nichts, Jesus heilt. Und Jesus heilt, wenn wir richtig reagieren auf das, was passiert ist. Nicht, was passiert ist, ist entscheidend, sondern wie wir reagieren auf das, was passiert ist. Das ist entscheidend. Dazu werden wir nochmal später kommen. Lass mich den Punkt noch zu Ende bringen. Erneuerung des Denkens, wie sieht das praktisch aus? Wir studieren das Wort Gottes nach Themen, nicht nur chronologisch Bibel lesen, sondern wir studieren nach Themen. Das Wort Gottes ist nicht so geschrieben, dass du die Konkordanz nimmst unter S wie seelische Verletzung und dann findest du Kapitel 15. Und dann liest du in Kapitel 15 alles über seelische Verletzung und dann weißt du Bescheid über seelische Verletzung. So ist das Wort Gottes nicht geschrieben. Sondern du findest hier ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen. Und über die ganze Bibel sind die Bröckchen verstreut. Ich sage, wieso? Es wäre doch viel einfacher, ich schlage die Konkordanz auf, finde, das ist in Kapitel 15 zu finden, mein Thema. Und dann liest du Kapitel 15. Warum hat Gott das gemacht? Damit du im Wort unterwegs bist. Damit du fleißig sammelst wie ein Eichhörnchen und immer schön unterwegs bist. So, wir studieren Themen. Und wie ich schon am Anfang sagte, es ist sinnvoll, sich Fragen zu stellen. Und es ist sinnvoll, mit den einfachsten Fragen anzufangen. Eine der Fragen, die ich nicht gestellt habe, aber beantwortet habe, ist, was nach der Bibel bedeutet es, ein Christ zu sein? Wenn man diese Frage gestellt hätte und hätte das Neue Testament oder die Bibel und dann speziell das Neue Testament studiert, dann hätte man herausgefunden, was ich vorhin gesagt habe. An Jesus glauben heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Aber viele Gläubige stellen nicht die Frage, was ist denn überhaupt ein Christ? Das weiß man ja. Das wissen die ja schon. Aber die wissen nicht, was die Bibel sagt. Und sie schauen nicht in die Bibel. Sie haben ihre eigene Vorstellung. Ein Christ gehört zur Gemeinde, ein Christ gehört in den Gottesdienst, ein Christ macht ein bisschen dies und gibt auch ein bisschen Geld. Und so haben sie ihre Ideen. Aber all das ist nicht das Zentrum. Das ist nicht, was die Bibel sagt. So, wir studieren Themen. Zum Thema Christsein würde auch gehören, was bedeutet es eigentlich, mein Kreuz auf mich zu nehmen? Weil Jesus sagt, wer sein Kreuz nicht nimmt, kann nicht sein Jünger sein. Wir wollen ja Jünger Jesu sein, also dann müssen wir ja wissen, was es heißt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Und das sogar täglich. So, was ist das Kreuz? Wie nimmt man sein Kreuz auf sich? In vielen, vielen Gemeinden, in denen wir unterwegs sind, du könntest mit dem Mikro durch die Reihen gehen und die Leute fragen, erzähl mir, wie du dein Kreuz auf dich nimmst. Wie sieht das praktisch aus? Ohne Bibelvers, einfach nur mal so auf Alltagsdeutsch. Viele Gläubige könnten nicht erklären, was das Kreuz ist, wie sie das Kreuz auf sich nehmen. Und was du nicht erklären kannst, hast du gar nicht verstanden. Und was du nicht verstanden hast, das lebst du auch nicht. So, du siehst, wir sind kurz davor, die Basics zu entdecken. Da stehen wir. Kurz davor, die ersten Anfangsgründe von apostolisch-neutestamentlichem Christsein zu begreifen. Wer fragt, kriegt Antworten. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir stellen Fragen und der Heilige Geist antwortet durch das Buch. Und da bekommen wir Antworten. So, das ist jetzt nur ein Beispiel, was man studieren sollte, unbedingt. Und wenn du neuen Christen anleiten willst, dann gib ihm Hausaufgaben und sag, studiere mir bitte dieses und jenes und schreib auf, was du findest und komm mit deinem Ergebnis. Er muss diese Dinge in seiner Bibel sehen. Es nützt nichts, dass er sich an tolle Predigten erinnern kann. Er muss diese Wahrheiten in seiner Bibel sehen. Und dann noch lernen, diese Wahrheit in sein Herz hineinzubekommen. Wenn du das hinkriegst mit einem Junggläubigen, wirst du einen Junggläubigen sehen, der abgeht wie eine Rakete. Und in 3-4 Jahren hat er Stabilität und Reife, die du bei manchen nicht findest, die Jahrzehnte im Glauben sind. Glaub's mir. Nicht die Zahl der Jahre ist entscheidend, sondern was jemand wirklich tut, ob er wirklich praktische Schritte geht. Also, wir wollen nach Themen das Wort Gottes studieren und dort einfach herausfinden, was ist denn die Sicht Gottes? Ja. Eine andere Frage hatte ich schon erwähnt. Wie sieht die Liebe Gottes wirklich aus? Was ist Demut? Was ist die Furcht des Herrn? Was ist verbotenes Richten im Gegensatz zu gebotenem Richten? Die allermeisten Christen wissen noch nicht immer, dass Richten geboten ist. Alles, was sie wissen, ist, richtet nicht, damit ihr nicht richtet, gerichtet werdet. Kriegen andauernd solche E-Mails mit diesem Bibelvers. Als Ermahnung. Weil ich wage, mich zu äußern zu bestimmten Trends, die ungöttlich sind und die nicht vom Heiligen Geist sind und die nicht gesegnet sind. Und alles, was die Leute wissen, ist, der richtet ja schon wieder. Und sie sehen überhaupt nicht in der Bibel, dass Jesus gerichtet hat. Hat Jesus die Pharisäer und ihren Dienst gerichtet? Aber wie? Hat Paulus die falschen Apostel gerichtet? Aber wie? Der nennt die Diener Satans. Schon mal gelesen, 2. Korinther 12? Diener Satans. Ja, das ist ja Richten. Ja, richtig so. Das war auch notwendig. Ja. Hat die Gemeinde von Ephesus gerichtet, als sie erkannt hat, das sind falsche Apostel? Ja, und Jesus sagt, Halleluja, bravo, weiter so. Er lobt sie dafür, dass sie falsche Dienste als falsche Dienste identifiziert haben. Und dann kommen diese Leute, die keine Ahnung haben, warum, aber Bruder, wir dürfen nicht richten. Ich sage, mach ein Bibelschulung über falsches Richten, über gutes Richten, gebotenes Richten und dann reden wir weiter. Ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ein Großteil der pfingstlich charismatischen Christen glaubt heute, wir dürfen nicht richten. Und deswegen sind sie offen wie ein Scheunentor für jeden Mist, der da auf den Markt kommt und sind bereit, alles zu schlucken. Weil wir dürfen ja nicht richten. Die Chefs werden das schon wissen, wo es lang geht. Hallo, wo ist so eine Haltung in der Bibel? Da ist nichts davon da. Unterordnung heißt nicht, du folgst blind einem blinden Leiter. Das ist nicht Unterordnung. Und überhaupt Unterordnung hat nichts zu tun mit Wahrheit, die du annimmst. Du musst Wahrheit selber sehen in der Bibel. Und wenn du sie nicht siehst in deiner Bibel, du darfst sie nicht annehmen, egal von wem es kommt und wie berühmt oder berüchtigt dieser Mann Gottes ist, das spielt keine Rolle. Und ob er auch Bestseller schreibt, das spielt keine Rolle. Ist das in deiner Bibel? Das ist die Frage. Nichts anderes ist wichtig. So, anderes gutes Thema wäre, was ist eigentlich Demut? Wie definiert die Bibel Demut? Wie sieht Demut aus? Wir haben haufenweise religiöse Klischees über Demut, aber kaum ein Verständnis, wie Demut aussieht. Also zum Beispiel, viele Leute glauben, also wer demütig ist, der würde nie sagen, dass er demütig ist, weil das wäre der Beweis, dass er stolz ist. Das ist, was viele Leute glauben. Aber Jesus sagt von sich, ich bin demütig von Herzen. Ja gut, Jesus, das ist ein anderes Thema. Paulus sagt, ich habe euch gedient in aller Demut. Ja, war der jetzt total stolz oder was? Das ist eine irrige Ansicht. Und Demut hat was mit leisem, bescheidenen, fast schüchternen Auftreten zu tun und auf keinen Fall irgendwie sich in den Mittelpunkt stellen. Also das würde Demut nie tun. Was liest du in der Bibel? Jesus auf dem Höhepunkt des Festes stellt sich hin auf den Marktplatz und ruft mit lauter Stimme, alle, die durstig sind, kommt her zu mir. Ja, wie? Der weist ja auf sich hin. Ja, zu Recht. Wir haben religiöse Klischees und Vorstellungen. Und wenn dann jemand in wirklicher Demut kommt und ist klar und kühn, sagen wir, der ist aber stolz. Weil wir denken, Demut heißt auf keinen Fall Konfrontation. Auf keinen Fall irgendwie scharfe, messerscharfe Aussprüche machen oder Menschen konfrontieren. Auf keinen Fall. Demut ist nett. Hallo, wo hast denn das her? Das ist ADAC. Seid nett zueinander, aber das ist nicht Bibel. Jesus war sehr nett und machte eine Peitsche und ging in den Tempel und hat die Händler und das Viehzeug rausgetrieben. Ja, war er da nicht demütig? Na klar, der war immer demütig. Demut ist nicht, was du mal anziehst und mal wieder ausziehst. Was hat er gehabt? Das war er. Er war der demütigste Mensch, der je über diesen Planeten lief. So, wir haben religiöse Klischees. Und an denen beurteilen wir andere Leute. Wir müssen frei werden von das. Durch die Wahrheit des Wortes. So gibt es viele, viele Themen, die wir studieren und wo wir herausfinden, was sagt Gott? Ja, vorhin hatte ich schon ein Thema erwähnt. Das ist so ein grundlegendes Thema. Will Gott, dass jeder Christ in neuen Zungen spricht? Kannst du das sehen in der Bibel? Kannst du anderen Neubekehrten zeigen aus der Bibel, dass es notwendig ist und normal ist, dass Jesus das erwartet und schenkt, dass er in neuen Zungen spricht, dass er erfüllt ist vom Heiligen Geist und in neuen Zungen spricht? Wir müssen die Wahrheit in der Bibel, nicht nur wir haben das irgendwo gehört, sondern wir müssen es finden in der Bibel und jemand mit aufgeschlagener Bibel zeigen können. Das ist notwendig. Wir beten und wir kämpfen und wir glauben für Erweckung und das bedeutet, wenn Gott sein Werk in der Gemeinde getan hat, viele, viele Menschen werden dazukommen. Willst du denn alle zu den Ältesten schicken wegen Geistestaufe? Dann braucht ihr bald vollzeitliche Älteste, die nur für Geistestaufe beten. Das kann doch nicht sein. Jeder Einzelne hat die Aufgabe zu erklären, schau mal, das ist, was die Bibel sagt, nach der Bekehrung, der nächste Schritt ist Taufe. Und jetzt kommt die Geistestaufe und das herrliche Sprachengebet. Und warum? Und wie funktioniert das? Und wofür brauchst du das? Und wie wendest du das an? Das muss jeder von uns in der Bibel sehen und zeigen können. Das ist normal. Die Basics, die du nicht erklären kannst, hast du auch nicht verstanden. So lass uns das Wort gehen und die Gedanken Gottes nehmen und unsere eigenen Gedanken verabschieden und aussortieren und auf den Müllhaufen werfen und unser Denken erneuern. Und dann fängt das Wort Gottes an, sich zu entfalten und Licht zu geben. Letzte Schriftstelle vor der Kaffeepause. Epheser Kapitel 5. Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Das ist eine gewaltige Aussage, das ist das, was wir schon am Anfang gehabt haben. Wir waren in der Welt, wir wurden dort herausgenommen, wir sind hineingesetzt jetzt in das Reich Gottes und wir werden genannt, unabhängig von deinem Zustand, von deiner Reife, von was du schon kannst oder noch nicht kannst als Christ, du wirst genannt Licht im Herrn. Und weil du Licht bist, nicht, du musst nicht versuchen, Licht zu sein, du bist Licht. Wenn du Kind Gottes bist, bist du Licht. Und weil du Licht bist, hat das jetzt eine Konsequenz. Jetzt musst du lernen, im Licht zu leben. Weil du Kind Gottes bist, weil du Licht bist, jetzt lernst du, als Kinder des Lichts zu leben. Dann kommt Vers 9, ein Einschub, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Klammer zu, also lesen wir mal, wandelt als Kinder des Lichts, Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr straft sie auch. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich, selbst zu sagen. Aber alles, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht, denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Was bedeutet das? Was sollen wir prüfen? Dinge in uns, Gedanken, Fantasien, Ideen, Ziele, Vorstellungen. Diese Dinge in uns prüfen wir anhand des Wortes. Und da siehst du den Zusammenhang zu Römer 12, 2. Wir sollen unser Denken erneuern, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Wenn du nicht weißt, was das Wort sagt, wie kannst du wissen, was der Wille Gottes ist? Du musst erst mal wissen, was das Wort sagt. So viele kranke Gläubige sind unsicher, will Gott mich jetzt heilen oder nicht? Oder bin ich vielleicht berufen zum Leiden und soll ich gar nicht geheilt werden? Weil sie das Wort nicht kennen. Glaube gründet sich auf das Wort, nicht auf Gefühle, nicht auf was andere sagen, sondern auf das Wort. Das Wort muss in uns sein. Und dann wird es Licht und dann sehen wir Gedanken, Fantasien, Vorstellungen. Und wir prüfen die am Worte Gottes und wir richten sie und sagen, das ist nicht, was zu einem Mann oder zu einer Frau Gottes gehört. Ich verwerfe das. Ich erkläre, solche Gedanken, solche Fantasien, solche Ideen sind nicht passend für einen Mann oder eine Frau Gottes. Ich verwerfe das. Ich wähle das Wahre, das Reine. Paulus sagt, Philipper 4, was wahr ist, was rein ist, was ehrbar ist, darüber denkt nach. So, ich schaffe Ordnung in mir, in meinen Gedanken, in meinen Worten. Vielleicht fängst du sogar mit den Worten an und dann erst mit den Gedanken, ja. Und Fantasien und Träume und Wünsche. Und ich sortiere diese Dinge. Das geht hinein nachher bis in dein Traumleben. Und du sagst, im Traum ziehst du die Notbremse. Und sagst, nee, stopp, ich bin Mann Gottes. Diesen Traum, nee, ich biege jetzt links ab. Da geht's nicht weiter. Wir herrschen, ob wir schlafen oder wachen, wir herrschen mit Jesus im Leben. Wir sind nicht Opfer, wir produzieren da nicht irgendwelche seltsamen Träume, sondern wenn diese Träume nicht gut sind, sagen wir, nee, mit uns nicht mehr. Früher ja, jetzt nicht mehr. Wir herrschen. Aber du wirst nicht über deine Träume herrschen, wenn du nicht über deine Gedanken und deine Fantasie herrschst. Da fängt es an. So, wir prüfen diese Dinge und dann sagen wir, nee, das passt nicht, das ist nicht christusgemäß, das gefällt mir nicht, das gefällt ihm nicht, das will ich nicht haben, ich lege das ab, Herr. Ich danke dir für Reinigung, ich danke dir, dass ich stattdessen das Gute, das Wahre, das Reine wählen kann. Und das machen wir immer und immer wieder. Und am Anfang hast du das Gefühl, das hört ja nie auf. Da kommst du ja nie auf einen Grund. Doch, du kommst vorwärts, bleib dran, bleib dran. Und nach einer Weile wird es einfacher werden und wird besser werden. Und du nimmst Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist, was Paulus sagt. Du bist nicht Opfer deiner Gedanken. Du selber hast dieses Heimkino inszeniert. Und du kannst es wieder löschen. Du kannst dort Erinnerungen löschen. Du kannst dort unangenehme Dinge, Filmszenen, die du vor Jahrzehnten gesehen hast, die sich eingebrannt haben in deine Seele, in deine Erinnerung. Du kannst die löschen. Da gibt es ein wunderbares Löschmittel und das ist das Blut Jesu. Und durch das Blut Jesu kannst du überwinden und kannst widerstehen und kannst hier Ordnung machen. Und du behältst die Dinge, die göttlich sind, die christusgemäß sind. Und die anderen Dinge verurteilst du und sagst, das gehört nicht zu mir. Ich habe kein Recht und ich habe auch kein Verlangen mehr, diese Dinge zu pflegen und zu unterhalten. Ich verabschiede mich davon auf Nimmerwiedersehen. Ich kehre das raus aus meinem Leben. Ich will, dass das Licht der Wahrheit scheint. Ich begehre, dass all die verborgenen Dinge ans Licht kommen. Und sie kommen ans Licht. Und du kannst aufräumen. Und du kannst in die Klarheit kommen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt habe ich versprochen, diese Einheit endet mit einem Gebet, wo wir uns noch einmal neu entscheiden, Liebe zur Wahrheit anzunehmen. Wir machen Wahrheit zu unserem Freund. Wir wollen Wahrheit. Und das heißt in Klammern, die Wahrheit darf auch mal in einer Verpackung kommen, die uns nicht so gefällt. Das ist der unvollkommene Bruder und die unvollkommene Schwester. Die mögen Recht haben in dem, was sie sagen. Die mögen verkehrt sein in der Art und Weise, wie sie zu dir kommen. Aber sortiere das. Vergib, aber beschäftige dich mit dem Inhalt. Und sag, was ist da dran? Herr, zeige du mir. Herr, wir danken dir. Du bist die Wahrheit und Wahrheit ist gut. Und Wahrheit tut uns gut und Wahrheit heilt uns und baut uns auf und macht uns stark und reinigt uns. Und wir sagen ganz bewusst, wenn du kommst und du bietest uns diese Liebe zur Wahrheit an, die wir nicht mal produzieren müssen, die bietest du uns an. Wir sagen ja dazu. Herr, ich will Liebe zur Wahrheit haben. Ich sage ja. Ich empfange dieses kostbare Geschenk, Liebe zur Wahrheit. Und ich danke dir, dass du es für jeden hast, auch für mich. Egal, wie viel Krummes da war oder immer noch ist in meinem Leben. Liebe zur Wahrheit wähle ich, weil ich wähle das, woran du gefallen hast. Und ich danke dir dafür, dass du mich beschenkst und lehre mich jetzt, diese Liebe zu pflegen, zu kultivieren, sie nicht zu stören, sie nicht niederzutrampeln, sie nicht zu bedrängen, sondern ihr Raum zu geben, in mir zu wachsen und alles in mir auszufüllen und alles in mir zu bestimmen. Liebe zur Wahrheit ist der Weg in Reinigung, der Weg zur Heiligung, der Weg zur Nähe Gottes, der Weg zu deiner Gegenwart. Danke, Herr, für deine Wahrheit, die uns leitet. So sende dein Licht und deine Wahrheit, auch durch Brüder und Schwestern, die noch nicht so sind, wie wir sie gerne uns hätten. Wir sind bereit. Korrektur, Zurechtweisung, Ermahnung, Hinweise anzunehmen. Wir wollen das Bedenken in einer sanftmütigen Haltung annehmen und bedenken und prüfen. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, dass wir Menschen werden, die ansprechbar sind, die korrigierbar sind, die nicht einschüchtern und alles platt machen. Danke, Herr, dass du uns hilfst zu wirklicher Sanftmut und Demut. Du hörst unser Gebet. Weil es ist dein Verlangen, dass das wunderbare Wesen deines Sohnes in uns hervorkommt. Das ist dein Ziel für uns. Und wir sagen ja dazu. Und Liebe zur Wahrheit ist ein ganz wichtiger Baustein für diesen Prozess. Und wir danken dir dafür. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen.